Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast gibt uns einen tiefen Einblick in die Schauspielkunst und die richtigen und wichtigen Voraussetzungen für Schauspielenden-Dasein. Herzlich willkommen, Heiko Senz.
Ich beginne einfach mal mit einer Frage, und zwar folgender. Was haben folgende internationale Städte alles gemeinsam? Hongkong, Madrid, Porto, Santiago de Compostela, Istanbul, New York, Montreal, Zürich und Jerusalem.
Ja, also ich war da überall schon und habe da überall auch schon Theater gespielt. Ja.
Genau. Also,
die haben sicher noch mehr Gemeinsamkeiten. Es sind recht bedeutende Metropolen und auch ziemlich urban und aufregende Städte, habe ich in Erinnerung. Ja, aber so viel weiß ich dann über die Städte im Einzelnen ja nicht. Ja.
Genau, also du standst tatsächlich in all diesen Städten schon auf der Bühne.
Ja.
Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und hattest du eigentlich damals auch die Zeit, dir einige der Städte anzugucken? Oder ist das so, weiß ich nicht, wie so ein Lufthansa-Pilot? Man ist kurz da und dann ist man eigentlich in der Arbeit und dann muss man auch schon wieder weg?
Ja, also es ist so, dass man natürlich in einer Tournee ein bestimmtes Zeitfenster für Freizeit hat und das ist nicht so groß. Und gleichzeitig ist es aber auch was Tolles, weil du im Grunde gar nicht auf so ein Tourismus-Level kommst, sondern du versuchst eigentlich auch dich zu orientieren, wo kann man was essen, wo kommt man zufällig vorbei, vom Hotel zum Theater oder so. Also man kann schon die Stadt auch entdecken und einen Geruch aufnehmen und es war auch unterschiedlich lang, die Aufenthalte. Das hing auch davon ab, wie viele Vorstellungen das waren, was das für Gastspiele waren. Also ich habe schon oft einen Eindruck gehabt, der auch nachhaltig war. Und manchmal dachte ich auch, da will ich nochmal hin.
Bist du in einige Städte nochmal dann hin? Oder ist es bei dem Wunsch geblieben?
Ja, also Rom, Mailand, Venedig und auch...
Geil, alles Städte, die ich nicht aufgezählt habe.
Ach ja, genau. Ja, genau, es sind noch mehr, genau. Könnten noch, ich weiß gar nicht, Prag, Budapest, genau. Und New York auch, Jerusalem war ich nochmal, Lissabon, also da nochmal sozusagen mit anderem Kontext, genau. Und oft als dann doch als Urlaubs- oder Reiseland, ja. Wobei zum Beispiel, es gab auch sowas, also Hongkong war eigentlich wie eine gegenteilige Erfahrung, da würde ich jetzt nicht nochmal hinfahren.
Du warst in den 90ern da, richtig?
Ja. Das war noch vorher, aber es ist trotzdem so gewesen, dass für mich da, ich habe da glaube ich in der ganzen Zeit überhaupt nichts gegessen, weil ich da wie keinen Appetit entwickeln konnte und sobald wir in die Nähe eines Restaurants oder so kamen mir Gerüche entgegen, die mir ganz anders vorkamen, als was ich mit Essen verbunden habe. Und das war eher eine Zeit, wo ich dann so auch froh war, als es vorbei war. Also genau.
Das heißt, in einem chinesischen Restaurant findet man dich hier in Hamburg auch nicht? Oder ist das
Kann man schon. Der Unterschied ist, also ich glaube, wer schon mal in dem Bereich unterwegs war, der Unterschied ist nennenswert.
Ja, ich meine, es ist ja auch europäisch-chinesisch hier, ne? Also es ist ja kein chinesisch-chinesisch. Ja.
Also ich weiß gar nicht genau, was da alles die Unterschiede sind, aber ich merke, gehe ich hier auch in asiatische, chinesische oder thailändische oder vietnamesische. Aber da vor Ort war wirklich schwierig.
Jetzt denken sich vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer, wow, krass, wie kommt es dazu, dass man als Schauspieler da landet, in all diesen Megastädten. Also das liest sich ja wie ein, weiß ich nicht, ein riesiger Reiseführer. Sehr imposant. Ja. Wie war der Weg dahin? Also wie ist das passiert?
Ja, also das waren ja zwei Produktionen jetzt, von denen wir sprechen. Und die erste, das war ein Glück, was man eben hat manchmal in dem Beruf. Ich war ja noch in der Schauspielschule und es gab eben eine Anfrage oder es gab eine Co-Produktion mit dem damaligen Hebbel Theater Berlin und der Regisseur Robert Wilson war sozusagen dafür angefragt und hatte zugesagt für eine kleine Produktion. Das war eine Faust-Adaption von Gertrude Stein. Also es war eigentlich fast wie so ein... es war klein. Es waren eigentlich nur, weiß gar nicht, waren wir 10, 12 SpielerInnen, die quasi, die meisten waren Studierende. Dann gab es noch zwei, die extern dazu kamen, die auf anderen Wege dazugekommen sind, die aber auch jung waren. Und die Produktion sollte eigentlich wie so eine kleine Sache werden, die da im Hebbeltheater dann lief. Und dadurch, dass es Gertrude Stein war und Gertrude Stein eigentlich so ein Sprachphänomen ist, die spielt ja mit Sprache, hat man sich auch dafür entschieden, dass man das auf Englisch macht, weil das eigentlich gar nicht gut zu übersetzen ist. Und dann haben wir das auf Englisch gemacht. Und dann war aber diese Aufführungsserie am Hebbeltheater sehr erfolgreich. Und es gab plötzlich ganz viele Gastspielanfragen. Und ich war, wie gesagt, als wir das gemacht haben, als die Premiere war, war ich, glaube ich, im zweiten Studienjahr. Also es war wirklich am Beginn, also vor Beginn eigentlich der eigentlichen Laufbahn.
Was meinst du? Das ist ein bisschen eine ketzerische Frage, aber wo meinst du, hast du denn mehr gelernt? Also auf Tour oder dann in der Schauspielschule? Oder hat sich das wahnsinnig gut ergänzt?
Naja, also die Tour selber, da lernt man schon auch was. Also es ist durchaus so, dass das Erfahrungen sind. Auch ein bisschen fast ein Verwöhnen, weil das natürlich alles immer ziemlich große Häuser waren und wo man jetzt nicht unbedingt immer spielt, also zum Teil größer als Theater, an denen ich später engagiert war, oder Bühnen. Es war natürlich auch eine Unterbrechung des normalen Studiums. Das war auch umstritten. Es hat auch den Jahrgang geteilt. Also ein Teil von uns ist eben auf Tour gegangen, andere nicht. Das war auch nicht ganz so einfach. Was ich aber eigentlich sagen kann und möchte, ist, dass der Bob Wilson ein wirklicher Lehrer war. Also der war gerade in der Zeit für uns ein richtiger Lehrer, der wirklich, von dem ich viel, viel gelernt habe, auch was darüber hinausgeht, was jetzt seine Ästhetik oder seine spezielle Formensprache ist, sondern der hat uns ganz grundsätzliche Dinge auch beigebracht. Also es war ein wichtiger Teil meiner Ausbildung.
Also ein bisschen duales Studiengang, würde man das jetzt heute nennen. Das heißt, du warst im Studium und dann bist du mit deinem Studiengang, hast gearbeitet mit denen zusammen, ja. Also aktiv. Ja. Quasi das angewendet, ja. Was du gelernt hast, ja. Und aber begleitet,
ja.
Und auch noch weiter geformt, in Anführungsstrichen.
Ja, ja,
ne?
Ja. Und es ist auch, also das war natürlich in guter und genauer Absprache mit der Schauspielschule, die auch sich da, glaube ich, ziemlich viele Gedanken gemacht haben, wie das gehen kann und unter welchen Bedingungen. Und es fuhr auch immer ein Sprecherzieher mit als Mentor, aber auch als Sprecherzieher, der mit uns Training gemacht hat. Also wir waren da durchaus auch begleitet und behütet. Ja.
Wie war denn das für euch? Ihr wart ja alle deutsche Muttersprachler, ja. Und habt aber auf Englisch das, ja. Aufgeführt, ja. Wenn ich das, ne, richtig, ja. Verstanden habe. Wie war das denn? War das der Spracherzieher, der auch mitgekommen ist, der dafür auch sorgte, dass ihr da auch ordentlich,
ja,
arbeitet?
Also das war, also die Gertrude Stein Sprache ist ja sehr einfach. Die ist wirklich, hat so eine ganz große, also Musikalität, aber die spielt auch mit diesen ganzen einsilbigen englischen Wörtern. No, 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 I know. Also es hat sozusagen, es ist keine sehr komplizierte Sprache, auch literarisch. Also deswegen war das, glaube ich, konnte man sich das auch erlauben und kam man auf die Idee, das war ja, jetzt überlege ich gerade, Peter Krumme war, glaube ich, der Dramaturg damals. Also es erschien naheliegend und es erschien auch reizvoll, dass eben Studierende, die das nicht als Muttersprache haben, eben mit dieser Sprache spielen. Und natürlich wurde damit gearbeitet. Interessant war allerdings, wir waren ja der erste deutsch-deutsche Studiengang. Also wir waren 1990, sind wir in die Schauspielschule gekommen und wir waren das erste Hälfte Westhälfte Oststudierende. Und Österreicher und Schweizer auch dabei. Und insofern war unser Zugang auch unterschiedlich, weil wir, die wir aus dem Osten waren, waren weniger fluid mit Englisch.
Die hättest du auf Russisch machen können.
Ja, ja, genau. Also theoretisch, ja. Also
schubladenmäßig,
ja.
Zumindest.
Ja, genau, genau. Wir hatten ja auch Englisch in der Schule, aber erst später ab der siebten. Und der Umgang war einfach nicht so aktiv, wie das bei Westdeutschen eher normal war, auch durch Reisen und durch vieles. Und was dann aber sehr lustig für uns alle war, oder eigentlich eine Überraschung, als wir in New York dann spielten, wurde ganz viel gelacht, was wir gar nicht erwartet hatten, was auch vorher nicht so war. Das war erst in dem englischsprachigen dann Theater. Es war, glaube ich, in Edinburgh auch so. Das war aber erst später. Und wir haben aber zum Teil über Stellen gelacht, wo wir gar nicht verstanden haben, wieso. Also, weil die Sprachspiele wir nicht alle durchschaut haben. So, das war lustig, ja.
Ihr habt also etwas vorgetragen, ja. So ein bisschen wie wenn kleine Kinder englische Liedtexte singen und sie sprechen sie alle aus, aber so richtig den tieferen Sinn dahinter verstehen sie noch nicht. Also sie sprechen es und dann...
Ja, ich weiß nicht. Also wir wussten ja schon, was wir sagen.
Ja, ja, klar,
also wir haben die
übersetzen.
Sprache verstanden, ja, ja. Und wir haben natürlich auch den Inhalt verstanden. Aber diese feinen Sprachspiele, die waren zum Teil auch klug inszeniert, auch von Bob, dass das so lustig sein kann für ein Publikum. Damit hatten wir nicht gerechnet, ja.
Du hast ja eine Professur in Graz.
Ja.
Und was war zuerst da? Dein Wohnsitz in Graz oder die Professur?
Die Professur.
Okay, du bist dafür nach Graz.
Ja,
so.
Okay. Ja.
Also dort gibst du auch Vorsprechunterricht und das beinhaltet, ich zitiere mal kurz, die Arbeit an postmodernen Theatertexten zur spezifischen Ergänzung des Vorsprechprogramms. Und das Ziel ist, ich zitiere wieder, die Studierenden sind befähigt, sich und ihre künstlerische Arbeit mit einem Vorspielprogramm künstlerischen Partnerinnen, Partnern, Produktionsunternehmungen und Agenturen vorzustellen. Geht es dabei eigentlich vermehrt um Theater oder um Film?
Also erstmal Kompliment über deine Recherche, wo du da überall recherchiert hast. Das ist ja erstaunlich. Da hast du ja wirklich in die Curricula reingeguckt und in die Lehrfachbeschreibung.
Ja, das musste ich, weil als da stand Vorsprechen, dachte ich nur, hä?
Ja.
Was macht man denn da? Und die Frage wollte ich dir nicht stellen, weil ich mir dachte, das wird da ja irgendwo stehen.
Ja, ja, ja.
Aber also, so richtig viel hat es mir leider als Laie jetzt auch nicht gesagt.
Ja, ja, ja. Also es ist auch eine sehr komplizierte Sprache. Ich habe das nicht verfasst. Ich weiß nicht, ob es einfacher möglich wäre. Aber,
dazu gleich mehr. Da zeige ich
ja, genau. Also für mich ist es so, dass ich, also deine Frage.
Also ob es vermehrt um Theater oder auch um Film gibt, jetzt in diesem speziellen Seminar innerhalb des Studiums.
Ja, also traditionell sind, glaube ich, alle Schauspielschulen mit wenigen Einschränkungen eher auf Theater fokussiert. Das ist, glaube ich, eine traditionelle Entwicklung und hat auch was damit zu tun, dass da die Unterrichtsziele und das Berufsbild anders konturiert ist. Das Theater braucht auch, na, jetzt muss ich überlegen, was ich sage, das ist alles nicht ganz einfach. Also die Ausrichtung auf Theater ist auf jeden Fall die stärkere Ausrichtung. Und es gibt ja durchaus auch eine Auffassung, die sagt, wenn man Theater gut kann, hat man eigentlich viel Rüstzeug auch für den Film. Dem kann man auch widersprechen. Also oder sagen, na, stimmt das denn so? Das wäre eine große Diskussion. Bei uns ist es so, dass wir durchaus auch so Film Unterrichte haben, dafür auch spezielle Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben auch einen Casting-Unterricht, also wir haben bestimmte Vorbereitungen auf den Filmberuf, aber der größere Teil ist für Theater.
Also hätte ich sozusagen hellhörig werden müssen, wenn man sagt, Vorsprechen ist eher Theater und Casting ist dann eher Film.
Ja. Vorsprechen ist eigentlich der Vorgang am Theater. Es gibt diese zentralen Vorsprechen am Ende des Studiums. Also im vierten Studienjahr, die sozusagen alle Schauspielschulen machen. Da gibt es ja auch so organisierte, die in verschiedenen Städten dann so zentral stattfinden. Und eigentlich reist man dann oder reisen die Studierenden zu den Theatern, wo Vakanzen sind und stellen sich davor und haben ein Vorsprechprogramm, wo sie quasi ihre schauspielerischen Fertigkeiten und Fähigkeiten und aber auch ihre Persönlichkeit und ihr Profil vorstellen und gucken, ob es passt.
Und das arbeitest du mit denen heraus, quasi, dann individuell in diesem Unterricht?
Ja.
Dass du guckst, also wo sind deine Stärken, welchen Monolog sollte man nehmen, welchen sollte man nicht nehmen, was ist gefragt, was sieht man nicht so gerne, also sowas in diese Richtung, also sehr pragmatische Tipps auch?
Ja, also es ist, also das Repertoire erarbeiten sie ja eigentlich über die gesamte Studienzeit, man arbeitet ja eigentlich immer wieder Rollen und Szenen, also verschiedene, wenn nicht einer der verschiedenen Lehrenden da und natürlich gibt es auch eine Beratung, natürlich gibt es auch Rückmeldungen und die merken auch selber zum Teil, ne, womit habe ich Erfolg, wobei fühle ich mich wohl, Und was in der Tat bei uns ein wichtiges Anliegen ist, ist, dass das wirklich eine sehr eigenverantwortliche, eigenständige Sache ist. Das ist an anderen Schauspielschulen nicht unbedingt so. Also, dass man wirklich sagt, wir wollen, dass die das entscheiden und wir wollen sie dabei unterstützen, die möglichst richtige eigene Entscheidung zu treffen. Was denn? Du lachst?
Ja, ich sag, weil das hört sich ein ganz klein bisschen so an, wie dieses Zitat aus eurem Stück, was auch Nina sagte, wieso sagst du nicht, sag doch das Richtige, damit du nicht das Falsche sagst.
Ja, wie geht's das noch? Ja.
Dieses, ja. Wir wollen sie dahingehend unterstützen, dass sie das Richtige
können. Naja, das ist, ich finde das gar nicht leicht. Diese Philosophie gibt's da oder gab's da auch schon, als ich da hingekommen bin. Und das ist schon manchmal auch so ein Abgleichen der Kompetenz. Man kann ja als Lehrer auch einfach sagen, ich weiß das besser. Mach's doch einfach so, wie ich dir sage. Und das kann durchaus auch einen Erfolg haben und auch richtig sein. Aber es ist schon auch interessant und diese Philosophie an der Schauspielschule und auch finde ich, der Zeit entsprechend zu sagen, ich sag dir, was ich denke, aber entscheiden solltest du.
Ja, und da bin ich total bei dir. Das ist ja dieses Thema Verantwortlichkeiten. Ja. Ne? Dass man halt ganz klar sagt, ich stelle dir mein Wissen zur Verfügung, welches ich besitze und erarbeitet habe. Was du mit diesem Wissen machst, ist deine Verantwortlichkeit. Ja. Ich kann dich nur begleiten. Ich sag dir aber jetzt nicht, setz den Fuß 3 Meter weiter rechts oder 2 Meter weiter links.
Ja, also das ist in der Tat ein interessanter Vorgang. Und ich finde das manchmal ein bisschen langwieriger und anstrengender, weil man eigentlich denkt, ich weiß ja eigentlich etwas ganz klar, aber es im guten Falle, im besten Falle verbinden sich damit aber auch dann mehr, identifizieren sich mehr damit, weil sie wirklich selbst diese Entscheidung treffen.
Ich würde ja mal sagen, du beschreibst damit ja auch in meinen Augen ein Idealbild von Lehrenden, weil es ja häufiger so ist, dass ein Lehrender sehr viel Wissen besitzt und auch sehr viel Erfahrung besitzt und natürlich immer jemandem sagen könnte, so, da geht's lang und das ist das A und O. Aber ich finde es viel beeindruckender und auch viel nachhaltiger für die Person, die was lernen möchte, wenn man diesen Raum lässt, indem man sagt, ich erzähle dir was, ich begleite dich und wie du schon sagtest, das ist ein Weg, der im ersten Moment denkt man, er kostet mehr Zeit, aber auf lange Sicht gesehen, jetzt zumindest für den, der am anderen Ende sitzt, spart es am Ende Zeit, weil du bist ja irgendwann weg.
Ja, das
spätestens nach dem Kursus.
Ja, da ich sozusagen als Student nicht so stark erlebt habe, ist das für mich, was ich hoffe, ich gehe davon aus, ich hoffe, dass das so ist, ja. Und im guten Fall klappt es auch, sieht man es auch, dass es sich einlöst.
Hattest du schon mal eine Studentin oder einen Studenten im Kurs, wo du dachtest, alter Falter, ey, ich weiß nicht, was du hier machst, aber mach doch mal lieber was anderes? Oder ist das schon so ausgesiebt, dass du jetzt nicht so das Gefühl hast, dass da auch Leute sind, wo du wirklich aus dem tiefsten Inneren, das ist ja selten, dass man wahrscheinlich sowas hat, aber dass man aus dem tiefsten Inneren denkt, ich vermute, dass du mental für diesen Beruf nicht gemacht bist. Weil Talent ist ja das eine bei uns hier im Berufsbild. Mental aufgestellt zu sein, ist ja nochmal was anderes.
Das sind jetzt zwei Sachen.
Ja, eben.
Man hat gesagt, dass das eine ist, dieses alter Falter, mach was anderes. Also
das ist ja sehr plump.
Ja, also sag ich mal, mit anderen Worten kommt das nicht selten vor, ne? Mhm. Und oft ist es aber natürlich auch der Ansatz, dann mein Ansatz. Was bräuchte es, also was kann ich dafür beitragen, was kann ich liefern, dass quasi da eine Entwicklung stattfindet, dass sich das verändert. Und das ist zum Teil, also schon auch vor der Professur habe ich sowas, ich habe jetzt eher an Situationen vor der Professur gedacht, wo ich freier Lehrbeauftragter war an der Busch und wo zum Teil dann das sogar mal, dass wenn man das gesagt hat, haben die gesagt, dann arbeite doch mal mit dem. Und das war da manchmal, dass man so denkt, ausgerechnet. Und dann kommt man aber eigentlich im besten Falle auf interessante Lösungen und Wendungen und Entwicklungen. Es ist ja eh die Frage, ne, was Talent ist und was es braucht. Und das und da sind wir auch bei uns an der Schule. Also wir haben nicht die Ansicht, dass wir den einen der Weisen haben und wir entscheiden, ob jemand Talent hat oder nicht. Wir entscheiden, wer bei uns studiert. Das entscheiden wir, nicht wer begabt ist oder nicht begabt ist. Also das, weil das geht eher auch um Interaktionen. Inwiefern können wir miteinander in einen Prozess treten, als ich entscheide jetzt, ob du die Gabe hast oder so. Es gibt so viele Wege in den Beruf und es gibt so viele Irrtümer. Es gibt auch die anderen Irrtümer oft, dass man sehr großes Potenzial in einer Person sieht und dann plötzlich entwickelt sich das nicht weiter und man weiß nicht, woran es liegt. Und Hartnäckigkeit ist wichtig, ne? Und Fokus und mit dem Mentalen, ja, das ist eben auch noch eine Frage, das mentale Rüstzeug haben, wobei sich da der Beruf ja auch gerade verändert und das Berufsbild. Also ich würde sagen, vor 20 Jahren gab es noch viel mehr Theaterfolklore, wo klar war, das und das muss man wissen und können und so geht das und anders geht das nicht. Und da gab es ja, also ich weiß noch, dass es in meiner Studienzeit scherzhaft hat man gesagt, nur der eigene Tod ist eine Begründung, dass man nicht spielt. Der Lappen muss hoch, ne? Ist ja hier im Podcast auch schon oft gesagt worden. Und man muss alles überwinden und alles, es gibt keine Schwäche und es gibt keinen Grund und egal, wer gestorben ist oder was, wie schlimm was ist. Und das hat sich ja verändert und das finde ich auch nicht falsch und nicht schlecht, dass sich das verändert hat, dass man sagt, nee, es kann auch mal, es geht einem vielleicht auch mal nicht gut oder es ist auch vielleicht was, was man, also das ist eben auch eine Realität des Lebens, ja.
Ja, wobei man da ja auch immer sagen muss, das ist ja auch so ein Pendel, wo man immer gucken muss, dass es nicht in Extreme pendelt, ne? Also das eine Extrem wäre ja zu sagen, man geht halbtot auf die Bühne und gefährdet seine eigene Gesundheit,
ja.
Was ich nicht gutheißen kann und will, ne? Ja. Also wenn Leute, das gibt's ja tatsächlich, dass Menschen, wo man einfach sagt, also ich möchte es eigentlich nicht, aber du bist ein erwachsener Mensch, ich darf es dir nicht, ne? Ab wann verbiete ich es und ab wann lasse ich es zu.
Ja.
Und das andere Pendel, wo man halt sagt, naja, also der schauspielenden Beruf ist jetzt aber leider auch kein Beruf, dass wenn du morgens aufstehst und denkst, ich fühle mich heute nicht so oder oh, irgendwie habe ich so Nasennebenhöhlen, das drückt so ein bisschen, wo du in einem anderen Job mal einen Tag zu Hause bleiben kannst. Ja. Das kannst du halt hier nicht.
Genau.
Das ist halt dieses Pendel, ne?
Das ist interessant, da merkt man, dass du natürlich auch als Theaterleiterin den Blick drauf hast, weil natürlich ist das so eine Vorstellung, da hängt sehr viel dran. Und
viel Geld vor allem.
Karten und ein Team und da ein Verantwortungsgefühl zu entwickeln und auch ein Selbstmanagement, dass man das gewährleisten kann, ist eigentlich wichtig und das ist wirklich auch eine Frage von dass man das versteht und verinnerlicht, ne? Also das und gleichzeitig gibt's auch was du davor gesagt hast. Natürlich gibt es was, das habe ich auch erlebt. Man kann natürlich auch mit einer bestimmten Indisponiertheit, also man ist gesundheitlich gerade, was weiß ich, angeschlagen. Man kann durch das Spielen sogar gesund werden. Also das Adrenalin, was da freigesetzt wird und was da alles abläuft und dieses auch zu sagen, ich will, was man da mobilisiert, ne? Also das, wenn ich jetzt an Angelika Mann denke, die das ja auch erzählt hat in dem Podcast, da denke ich so, ja, das weiß ich, das gibt's, ne? Man kann auch einfach sagen, ich will, dass das stattfindet und ich bringe diese Kräfte davon auf und dann hat das was sehr Vitales, ne? Und wenn ich das auch uneingeschränkt hinkriege, super, ne? Das ist das ist dann schon toll.
Ja, es ist halt immer diese Extremen, ne? Und das finde ich auch so schwierig, wenn man sich generell jetzt so pauschal schnell mit Leuten darüber unterhält.
Ja.
Ne? Dass man halt immer schnell von dem einen Extrem, der eine sagt das eine Extrem, der andere sagt das andere Extrem und beide haben eigentlich in ihren Extremen recht. Aber die Wahrheit liegt ja bekanntlich immer irgendwo so in der Mitte.
Ja.
Weil das ist, ich glaube, das ist etwas, was Schauspielende oder angehende Schauspielende sich einfach, sich der Verantwortung bewusst machen sollten, die sie auch mittragen innerhalb einer Produktion.
Und das ist ein größer werdendes oder zurzeit größer werdendes Thema. Also ich finde gerade Mental Health ist ja so ein Thema, was wirklich mehr Raum bekommt, auch mehr Aufmerksamkeit, ist auch gut so. Aber insofern wird das Thema auch größer in dem Zusammenhang. Und das habe ich in der Tat auch schon mit Studierenden erlebt. Da habe ich manchmal macht man sich auch nicht gerade beliebt, wenn man einer Studentin oder einem Studenten sagt, also du bist ziemlich oft, fällst du aus, so, ne, hast du einen Plan B? Weil vielleicht ist das langfristig nicht möglich, den Beruf auszuüben, wenn du so oft eigentlich nicht gut drauf bist und nicht spielen kannst. Weil das eigentlich der Betrieb das eigentlich braucht. Ne? Also ein gewisses Funktionieren ist eigentlich eine Grundvoraussetzung.
Und das gilt ja nicht nur für den Theaterbetrieb, ne? Das gilt ja für viele Bereiche, auch wenn man bei vielen anderen Bereichen manchmal so Backup-Pläne hat. Also sagen wir mal, beim Lufthansa hat dann noch einen anderen Piloten, den sie anrufen können. hier in einem Privattheater ja. und da kannst du dann ja. immer den Schauspielenden schönen Gruß ja. von mir ausrichten
ja.
und sagen, hört mal zu, Leute, ne? Also so eine Veranstaltung, da gehen dann einfach mal nicht nur die 20.000 Euro ja. Flöten, sondern da hängt ja auch ein Rattenschwanz dran
ja.
und das Vertrauen des Publikums.
Ja, ja.
Denn wenn man aus einer Phase kommt wie jetzt, wie wir,
ja.
mit der Pandemie, wo
ja.
alles, also wo die ganze Kontinuität ja. weg war, das ganze Vertrauen
ja.
weg war, das ganze Vertrauen darin, dass Dinge stattfinden,
ja.
dass es eine Verlässlichkeit gab,
ja.
umso schwieriger ist es ja jetzt, dass man jetzt sagt, ja, wir lassen jetzt mal eben was ausfallen.
Ja.
Ne, weil du ganz schnell noch, das ist zu nah
ja,
dran.
Schon. Ja, ja.
Als dass die Leute dann nicht sagen, oh, darauf kann man sich ja nicht verlassen. Nee,
ja.
dann lieber Netflix. Weil darauf kann ich mich, also das ist ja egal.
Ja.
So, also da,
ja, ja.
das ist eine schwierige Aufgabe. Also wenn ich das aber richtig sehe, gibt es eigentlich im schauspiellehrenden Beruf kein Seminar, der sich mit diesen mentalen Geschichten auseinandersetzt? Oder gibt es das schon? Du lächelst. Gibt's
ja,
das offiziell?
Das ist ein Thema, was, das Thema ist groß. Also das finde ich gerade, ich überlege gerade, wie ich da jetzt weiter, also es gibt, da war ich zum Beispiel auch, habe ich mich auch stark gemacht in Graz, dass es so psychotherapeutische Beratung gibt an Anlaufstellen, also dass man erstmal sensibilisiert dafür und auch sagt, es ist okay und es gibt Anlaufstellen dafür. Es ist aber auch etwas, wo man unterscheiden muss, was ist berufsimmanent und Teil meines Lehrauftrags oder und was ist privat. Ne? Also auch da ist ja eine Grenze wichtig zu haben. Ich habe mich nicht in das Privatleben von Studierenden einzumischen und da drin rumzurühren, ganz im Gegenteil. Ne? Und gleichzeitig ist natürlich der Beruf, der lebt ja eigentlich auch davon. Also eigentlich viele Schauspielstudierende, die wollen mal weinen und irgendwelche Sachen ausleben, ne? Und Extreme und Mörder und böse Menschen spielen oder was weiß ich. Ne? Also das ist ja mit drin. Also da ist ja durchaus auch so ein Wunsch, sich da zu verausgaben oder da reinzubegeben. Aber da gibt es natürlich auch Untiefen, weil das Gehirn ist eigentlich das Gleiche, ne? Mit dem wir unsere privaten Emotionen, an denen unsere privaten Emotionen und Gedanken sind und die wir für die Bühne produzieren und herstellen.
Und das Schwierige ist ja auch, oder das Spannende, schwierig ist überhaupt nicht, das ist sehr, sehr spannend, finde ich, dass es ja auch Studien gibt, ich habe keine gerade an der Hand, das müsste ich nachreichen, die auch besagen, dass mental vorgestellte Dramen genauso Traumata hervorrufen können, wie wirklich selbst erlebte. Das ist ja auch nochmal so, das ist ja eh nochmal so ein ganz spannendes Feld. Bei Schauspielenden gehe ich mal davon aus, dass sie genug Werkzeuge besitzen und durch ihre Arbeit da was, das bei denen was anderes ist. Aber es gibt eine Studie halt mit Leuten, die den Boston-Marathon quasi medial mitbekommen haben und welche, die wirklich drin waren. Und dann die Unterschiede zwischen, also wie das kognitive Wahrnehmen. Ne?
Also umgekehrt gibt's aber auch, also man könnte jetzt auch über den Unterschied von Schauspiel und performativer Kunst sprechen, weil da geht's ja genau darum, ne? Also wie geht's mir und was ist das, was ich da tue? Also wo ich keine Figur spiele, sondern ich bin ich und wie es mir geht, ist genauso wichtig wie was die anderen Menschen hier erleben. Also das ist ja, im Theater ist das ja so, ich spiele eine Rolle und das Ziel ist, die Menschen damit zu unterhalten oder, ne, also auf irgendeine Weise zu berühren. Und wie es mir geht, geht eigentlich niemandem was an. Da gibt es eine ganz klare Trennung. Ne? Und in der performativen Kunst ist es ja so, dass quasi ich eigentlich ein performatives Ich habe und genau wie es mir geht, ist Teil des Ganzen. Ne? Also die ganzen Sachen, die Marina Abramović oder so gemacht haben, diese Selbstversuche oder die Sachen hatten was damit zu tun, dass sie selber auch diese Erfahrung machen wollte und die anderen konnten teilnehmen und da waren Teil des Ganzen, ne? Aber nicht, ja, davor hast du
ja. Ja, es ging mir um die Trennung, also ich habe da auch in der Form ja...
Ach nee, aber es gibt das Gegenteil, das wollte ich jetzt mal sagen, was aber auch interessant ist, ich habe zum Beispiel meine Angst vor Hunden verloren durch das Schauspiel. Also es gibt eben auch den Positiveffekt, der ist auch vielleicht interessanter. genau, also ich habe durch eine Improvisation, also durch eine lange Kampfimprovisation innerhalb einer Produktion Clockwork Orange und da habe ich selber eine Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, das Einzige, was gerade mich hindert, ist die Angst, mir weh zu tun. Und wenn ich die nicht habe, wenn ich jetzt keine Angst davor habe, Schmerzen zu haben, kann ich eigentlich mehr, wird meine Handlungsspielraum größer. Und das haben meine Impro-Partner gemerkt. Und plötzlich waren die, wurden vorsichtiger, weil sie wollten sich nicht verletzen, sage ich mal. Also es war wirklich wie so ein mentales Ding, also hat es wie Klick gemacht. Und seitdem, wenn ich Hunden auf der Straße begegne, merken die das auch. Vorher hatte ich immer das Gefühl, die bedrohen mich und beißen mich gleich und haben mich auch gebissen manchmal. Und jetzt ist das weg. Jetzt denke ich so, nö, soll er mich doch beißen, dann trete ich ihn oder so. Also da hat wie ein mentales Shift stattgefunden. Mhm. Ja.
Ja, das ist ja immer das Wichtige, ne? Das Mentale ist mit dem Körperlichen und dem Emotionalen einfach wahnsinnig eng verwoben in alle Richtungen. Also Aufwärtsspiralen, Abwärtsspiralen, Seitwärtsspiralen, nehme ich es an. Also hast
inwiefern gespielte Sachen traumatisierend wirklich sein können, wie man es wirklich erlebt, das, da habe ich vorhin so den Kopf geneigt, weil ich so dachte, das wüsste ich jetzt nicht. Also ich glaube, es ist schon wichtig im ganzen Setting, dafür gibt es zum Beispiel auch Rituale, also die Ein- und Ausstiegsrituale und so, sich immer wieder bewusst zu machen, jetzt beginnt was Neues und das ist nicht real, also dass man für sich selber das auch getrennt hält. Also ich glaube, dass wirklich viele, viele so üblichen Rituale dafür eigentlich da sind,
so eine mentale Barriere,
sich diese Trennung auch
wieder
bewusst zu machen. Mhm. Also zu wissen, das ist jetzt meine Figur, die das erlebt und diese Figur hört jetzt auf und jetzt bin ich wieder ich.
Genau, weil zum Beispiel, da fällt mir auch Romy Schneider ein, die das irgendwie leider nicht hatte. Die hatte dann ja auch in Frankreich so einen Film gedreht mit so einer Vergewaltigungsszene und konnte diese Szenen ja teilweise nicht mehr weiterdrehen, weil sie es nicht trennen konnte mehr. Also die war so fix und fertig, mental, körperlich, dass das, also so will.
Ja.
Aber da genau, und das heißt, in der Schauspielschule lernt man halt auch genau solche Dinge, ne? So Einstiegsrituale, Ausstiegsrituale, oder muss man die sich selber beibringen?
Lernt man, die Antwort kann ich nicht geben, weil ich glaube, dass ich kenne das Generelle nicht, aber ich finde es schon wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und es gibt also für mich ist das ein Teil des Grundlagenunterrichts, dass man auch, also ein Beispiel jetzt, was mir gerade einfällt, weil ich das im ersten Studienjahr oft mache, dass die Spielerin oder der Spieler immer von sich in der dritten Person spricht. Also, und alle, die über sie sprechen, die dann, also es gibt sowas, die spielen dann eine Szene oder improvisieren was und die anderen, die zugucken, beschreiben dann. Und dass die nicht sagen, du hast das und das gemacht, sondern die hat das und das gemacht. Also, dass ich, wenn ich von der Figur spreche, wirklich von der Figur spreche. Und nicht, ich habe jetzt gerade angefangen zu weinen, sondern die Figur hat dann angefangen zu weinen. Also, dass man dann eine Trennung wirklich vollzieht.
Das halte ich für total empfehlenswert und super gut, denn ich persönlich, das ist für mich ja immer einer der Gedanken, warum ich mich nicht auf die Bühne stellen könnte als Schauspielerin, weil ich diese Trennung nicht, also ich jetzt in meinem Dasein nicht geübt, nicht gelernt, ne, und mit meinem kindlichen Verständnis von Schauspiel manchmal, würde diese Trennung nicht so wirklich gut. Also ich würde das sehr persönlich nehmen. Wenn Ihnen das nicht gefällt, weiß ich nicht, ob ich das...
Ja, interessant. Also in der Tat finde ich es auch, Regisseurinnen und Regisseuren, versuche ich das auch immer wieder mal zu vermitteln, dass es ein Unterschied ist, ob sie zu mir sagen, du siehst so mürrisch aus oder der Tom sieht mürrisch aus. Ne? Weil der Tom soll ja mürrisch aussehen, wie ich gerade gucke. Also das will ich vielleicht gar nicht unbedingt hören. Und manchmal ist das ja nicht immer genau. Und aber gleichzeitig finde ich, das würde ich jetzt dir dann schon sagen, ich finde ja, jeder Mensch sollte ein Schauspielstudium machen dürfen.
Zur Charakterbildung oder zur Charakterstärkung?
Ja, ich finde, das ist eine Zeit, in der Menschen sich damit beschäftigen, wie du wirkst und was dein Wirkungsraum und deine Handlungs- und man kann sozusagen ohne Konsequenzen Verhaltensweisen ausprobieren und Erfahrungen machen, die im Leben immer gleich, ne? Also,
Konsequenzen hätten.
Ja, und plötzlich kann man Sachen, und man kriegt auch Wirkungsbeschreibungen, die wirklich interessant sind. Also wo du so merkst, aha, so wirke ich auf andere Menschen. Die anderen Menschen im Leben, die haben die Wirkung auch, aber die sagen dir das ja nicht. Also zum Teil rennst du dann durchs Leben mit bestimmten Verhaltensweisen und denkst immer, warum reagieren immer alle so? Ne? Also warum umarmen mich immer alle oder warum bleiben immer alle einen Meter weit weg? Und in der Schauspielschule sagt dir dann irgendwann jemand, naja, du hast eine sehr laute Aussprache und die Leute bleiben lieber auf Distanz. Oder ja, du lächelst eben viel und dann denken alle, du bist mit allen Freund oder so. Ne? Also das sind Sachen, wo man plötzlich so wie so ein Rückmeldungs viele Rückmeldungen bekommt. Und das ist schon auch spannend und auch auszuprobieren, wie könnte ich anders herangehen an eine Sache. Ne? Das ist ja, das Schauspiel ist ja ganz oft, wie würde ich es machen, aber wie würde es jemand anders machen, der anders ist als ich?
Ich würde dann einfach mal vorschlagen, weil ich finde, du hast da komplett recht. Ich sehe das genau wie du. Und wie wäre es denn, wenn du dann mal ein kleines Konzept dazu zusammenschreibst und das bei den Schulbehörden einreichst? Weil es gibt ja Theaterunterricht, aber in dem Sinne ja eigentlich mit dem in Anführungsstrichen falschen Ansatz. Also der Ansatz ist ja da, die Kinder ans Theater heranzuführen, was Tolles und Wichtiges und Gutes. Aber man kann natürlich, könnte ja genau da, was in der Oberstufe zumindest, da noch sozusagen einen Zusatz mit haben, dieses...
Interessant,
so, so für die Charakterbildung,
also
nicht die ganz schwierigen Sachen. Ne?
Also natürlich ist der Satz sehr, der ist nicht sehr realistisch, weil eine Schauspielausbildung ist wirklich teuer. Da ist so viel Einzelunterricht, dafür gibt es
eigentlich... Nee, aber dass man zumindest mit solchen ganz gewissen Fragen konfrontiert wird.
Ja,
dieses, wie wirklich auf andere... Gut, das ist natürlich jetzt mit Social Media und so, kriegt man das ja schon mehr gespiegelt als noch vor 20 Jahren. Ja. Wie wirklich auf andere, also auch ungefragt wird man ja gespiegelt.
Ja.
Vor allem, wenn es nicht gut ankommt. Aber auch, wenn es positiv ankommt. Also so oder so, man wird jetzt durch Social Media, so viel Nachteile das hat, wenn man die Perspektive einnehmen möchte, man sieht ja auch, was für einen Schaden das haben kann teilweise, ne, wenn das dann zu negativ wird. Du siehst, ein weites Feld.
Da könnten wir, glaube ich, Social Media, denke ich, ist natürlich, also der Unterschied, also
es ist kein Vergleich mehr, ich verziehe kein Vergleich zum Unterricht.
Natürlich ist so ein Institut, das ist ein geschützter Raum.
Ja, ne? Davon also mal das, ganz abgesehen. Also das vor allem sind das ja Leute, die vom Fach sind und da geht es ja nichts um persönlich wirklich. Ne? Also es geht ja noch nicht tief in die Persönlichkeit rein, sondern das geht ja, es hat noch einen anderen Kontext und einen anderen Rahmen und so mit einer anderen Farbe.
Aber auf jeden Fall hat es auch was damit zu tun, dass man mit seiner eigenen Wirkung spielt und dafür ein Bewusstsein kriegt und dass das plötzlich viel häufiger ist, dass man das auch macht, ne? Und das Selfie an sich als Entwicklung ist ja auch so eine neue Art, sich selbst zu betrachten, ne? Und seine eigene Wirkung zu
oder sie zu manipulieren.
Ja, auch, ja.
Ja, es ist ein spannendes Feld. Ich glaube, da könnten wir, allein darüber könnte man eine eigene Folge machen, weil das ist ja, bevor ich noch ein letztes Mal auf deinen Unterricht komme, das szenische Studien und mentorierte Eigenarbeit, also das heißt szenische Studien, mentorierte Eigenarbeit, sowie Rollen, da komme ich gleich noch ein allerletztes Mal kurz drauf zurück. Was mich nochmal wahnsinnig interessiert, ist, auf deinem Instagram-Account hast du mal ein Bild mit dem Titel History gepostet. Und zwar so Kinder vor so einem 60er-Jahre-Plattenbau. Plattenbau. Bist du in einem Plattenbau groß geworden oder ist das nur nach dem Motto DDR-History?
Ich bin nicht im Plattenbau aufgewachsen, aber es ist, also aber so 60er-Jahre-Bauten, es ist eher ein Bild von der Vergangenheit, die schon für mich mit Kindheit auch verbunden ist.
Es war sozusagen, weil du hast ja sehr viele, wie soll ich das sagen, der Obermantel-Kunst, Fotos auch da, also im künstlerischen Bereich. Also es war eher so in diesem künstlerischen Bereich gesehen, nicht wie das Foto, wo du geschrieben hast, ich war immer lustig und du bist der ganz rechts und dann hast du da irgendwie, weiß nicht, hast du eine Pappnase auf oder was?
Ich bin der total geschminkte Clown, aber bin total ernst.
Genau. Sitzt da ganz rechts in der Ecke vom Foto. Das war ja dann eher der private Post und dann dieser Plattenbau sozusagen hatte nichts mit deinem.
Ja, nee, das ist nicht, das Interessante ist, dass ich da, ich weiß, wo ich das Foto gemacht habe, das war eine Arztpraxis, wo ich mit meinem Vater war. Und ich fand interessant, dass in dieser Arztpraxis solche Fotos hingen, weil das eigentlich ja ein ganz bestimmtes Bild ist, was eigentlich nicht unbedingt in der Arztpraxis mit Idylle oder mit einem schönen Bild verbunden wird. Ne? Eigentlich hängen ja da so oft so Naturbilder oder tolle Urlaubsfotos von exotischen Orten. Und ich fand das interessant, weil das trotzdem was eine Wärme hatte, dieses Bild, obwohl es so... Ja, es ist Plattenbau. Also es ist ein interessanter Widerspruch. So.
Nennt man das nicht Ostalgie?
Ja, das ist aber jetzt auch ein Thema, wenn wir da jetzt anfangen.
Nein, die Schublade, ich mach die Tür nicht auf.
Was interessant ist, ich glaube, dass es relativ normal ist, Teile seiner eigenen Vergangenheit und Kindheit mit einer gewissen Liebe und mit einer gewissen Sehnsucht auch zu betrachten. Ich glaube, dass das was sehr Normales ist. Nur wenn man jetzt zufällig aus der DDR kommt, kriegt das immer sofort so einen Verdacht, dass da irgendwas Komisches noch dabei ist, was irgendwie nicht legitim sein darf. Ach,
würdest du Ostalgie als negativ
einfassen? Ich würde sagen, das ist ein Begriff, der
sehr... Mein Gott, bin ich naiv. Ja, also ich hätte den jetzt überhaupt nicht, sondern das wäre für mich einfach nur Plattenbau. Ich finde,
gerade was wir gerade erleben, ist ja, dass da sehr viel Vorwürfe gemacht werden, auch... wieso hängt ihr so an eurer Vergangenheit oder was seid ihr dafür? Und das hat damit zu tun, dass man ein Gefühl kriegt, dass man, wenn man seine eigene Vergangenheit, wenn man da irgendwie mit einer Bejahung auch drauf guckt oder mit guten Erinnerungen, zumindest, ne, also Teile, die man persönlich und privat erlebt hat, dass das schnell so ein Verdacht gerät, dass man irgendwie da nicht ganz klar ist, ne, und nicht ganz, das finde ich, finde das interessant, weil das, weil wenn du das gleiche Bild hättest für dich, würde man ja nicht Westalgie sagen. Ne?
Also nee, das stimmt allerdings. Plattenbau.
Eben, aber das ist ja, wo man eben aufgewachsen ist. Ne? Also wenn ich in Indien in einem Zelt aufgewachsen wäre, wäre das das Zelt. Ne? Das wäre ein Teil meiner Identität, für die ich ein gutes Gefühl habe, weil ich da vielleicht gute Zeiten erlebt habe.
Zu Recht. Also ich finde ja, wenn man in einem geschützten Raum, wie auch immer dieser Raum aussieht, aufwächst und da eine schöne Zeit hat, finde ich es generell immer schwierig, wenn man pauschalisiert.
Genau.
Ja, und das ist ja die Gefahr generell, sehe ich die so manches Mal, wenn ich in die Medien schaue, dass entweder das Pendel, von dem ich sprach, oder aber auch die Pauschalisierung, die dieses Pendel ja meistens irgendwie beinhaltet. Es ist häufig wichtig, im Dialog wirklich zu sein, um auch festzustellen, dass zum Beispiel ich mit Ostalgie überhaupt nichts Negatives verbinde, überhaupt nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, denke ich, stimmt, es gibt ja gar nicht Westalgie. Und wenn ich drüber nachdenke, kann ich mir vorstellen, dass Leute vielleicht da irgendwas
Geschmäckle. Doch, es ist ein richtiger Vorwurf.
Ja? Ja, oh Gott, damit ziehe ich hiermit das Wort Ostalgie offiziell zurück.
Das ist doch interessant, schön, dass man drüber geredet hat.
Weil für mich wäre das eher sowas wie Kindheit, Nostalgie. Wa? Ja. Also, das ist ja,
aber Nostalgie ist ja auch Verklärung, ne? Nostalgie ist auch kein richtig positives Wort.
Nee, das nicht. Aber ich finde Nostalgie, natürlich hat das was Verklärtes, aber ich finde, ein bisschen Verklärung ist gar nicht so ungesund ab und zu. Also es ist gefährlich, wenn man die Rauchbombe, ne, wenn die zu stickig ist, ist ja wie auf der Bühne, wenn wir jetzt hier ein bisschen das Bildzeichen auf der Bühne, wenn du da Nebel machst beim Weihnachtsmärchen und da ist nur ein Hauch von, dann kann das mystisch sein und dann kann es auch ein bisschen was verdecken, sodass nur das Schöne zu sehen ist und nicht die ganzen Kabel auf dem Boden. Und dann ist das auch okay so, weil man muss diese Kabel nicht die ganze Zeit sehen, man sieht sie irgendwann, aber man muss sie nicht sehen. Und wenn du es zu sehr einrauchst, siehst du ja auch nichts mehr. Ne?
Legt sich auch auf die Atmungsorgane, ist nicht ganz auch gesund.
Nee, das ist total ungesund. Darum bin ich bei unserem Märchen eh immer dafür, dass wir nicht so viel...
Geht das Husten dann los.
Genau. Anyhow, also was ich aber sagen möchte, ist natürlich, also Nostalgie nehme ich hiermit zurück, weil ich damit jetzt in diesem Moment, als ich das Bild anguckte, nämlich überhaupt gar nichts Negatives verbunden hatte, sondern tatsächlich eher so dieses im positiven Sinne nostalgische, dieses, ach, schön war die Kindheit, da war alles noch so einfach. So, dieses Gefühl. Wenn ich auf meine Kindheit zurückgucke, denke ich halt immer, ach, es war Bullabü und vieles war einfach, vermeintlich einfach. So. Gut. Jetzt drehe ich noch einmal ganz kurz, so haarscharf von all den Dingen, die ich hier monologisiert habe, noch zu deinem Vorschlag, den ich dir mitgeben könnte. Wer schreibt auf eurer Schulseite die Texte für die Lehrgänge? Könnt ihr da Vorschläge machen?
Naja, das ist, also es gibt ein Curriculum, das macht sozusagen, also das der Studienplan und das wird eigentlich von dem erarbeitet oder der, die gerade da dafür verantwortlich ist für das Curriculum. Das gibt es eine Kommission. Das war ich auch mal, aber in der Zeit wurden keine Lehrveranstaltungen neu eingerichtet in meiner Zeit. Und dann gibt es noch die Lehrinhalte, die jeder Lehrende selber einfüllt. Und da versucht man eigentlich eher eine verbindliche Aussage zu treffen, was da stattfindet und es trotzdem so offen zu lassen, dass es Gestaltungsräume gibt. Das ist ja eigentlich was, wo die Studierenden sich dann inskribieren für ein Fach und da macht man sozusagen Aussagen, die einladend sein sollen, aber auch klare, was findet hier gerade statt, genau. Also das machen dann auch die Lehrenden selber, das mache ich dann auch. Und dann versucht man eigentlich nur zu umreißen, was verspreche ich, was hier stattfindet und wo sind aber auch was ist offen? So, und das klingt dann manchmal ein bisschen komisch, ne? Weil das so ein Versuch ist, etwas auszudrücken, was künstlerische Prozesse betreffen innerhalb einer Ausbildung. Ne, das ist ja schon auch was da gibt es ja viel Ungefähres und nicht genau definiertes. Kunst ist ja nicht so leicht mit einem Lineal oder mit so Formeln zusammenzufassen.
Meinst du, dass es mittlerweile schwieriger ist, in dem Schauspielberuf Fuß zu fassen als noch vor 20 Jahren? Oder hat sich das einfach nur, also ist es genauso schwierig wie vorher, wenn du dir jetzt die ganzen Entwicklungen anschaust?
Also, der Beruf ist ja nicht geschützt. Den kann ich ausüben. Ich kann jetzt behaupten, ich bin Schauspieler, egal was ich vorher war, und kann gucken, wo ich irgendwie einen Fuß in die Tür kriege. Und das kann schwierig sein, aber da gibt's extrem viele Wege, ne? Also es gibt so viele Wege und das ist ja heute auch nicht weniger geworden durch die vielen neuen Medialen und was es da noch alles gibt. So eben die Ausbildung ist eine Möglichkeit, in den Beruf zu kommen, die akademische, aber es gibt auch Privatschulen, ne? Also so, ist die schwieriger geworden? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist. Hat es sich verändert? Boah. Der Beruf ist auf jeden Fall nicht krisensicher. Er hat wenig Garantien. Insofern finde ich es schon auch nicht falsch oder unangemessen, dass man sich bewerben muss und abgelehnt werden kann und manche sehr oft abgelehnt werden, ich auch, bevor man überhaupt aufgenommen wird. Aber das findet einfach in dem Beruf ja quasi eigentlich immer wieder statt, ne? Also ich bewerbe mich für eine Rolle, ich bewerbe mich für ein Engagement, ich mache ein Casting für einen Film und die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Rolle kriege, egal wer ich bin, ist unter 100% und meistens viel, viel weniger, ne? Und dass ich die Rolle nicht kriege, oder dass ich das Engagement nicht kriege, damit muss ich zurechtkommen. Ne? Und es gibt keine Garantie für irgendwas. Und wenn man Film macht zum Beispiel, das ist ja auch, glaube ich, ein Grund, warum Theater vielleicht immer noch das. Für ein Theater kann ich ja langfristig angestellt sein. Ne? Also für den Theaterbetrieb gibt es langfristige Anstellungsformen. Das sind Betriebe, die fest anstellen. Ne? Oder zumindest die befristeten Verträge sind 2-3 Jahre. Oder länger, während es beim Film ja immer nur für Tage oder Wochen ist. Also das hat gar keine garantierte Kontinuität und das ist eine Lebensform, die muss man irgendwie auch, zu der muss man ja sagen, die muss man erstmal verstehen, auch als junger Mensch. Das ist ja nicht unbedingt das, was man sich so vorstellt, wenn man den Beruf erstmal so sieht. Ne? Was man sieht, sieht man ja erstmal nur, wenn Leute erfolgreich agieren und damit bekannt werden. So sehe ich sie. Ne? Und was damit verbunden wird und was dahinter ist und wie die Zeiten dazwischen sind, dafür muss man auch präpariert sein. Und dass das nicht so leicht ist, ist vielleicht auch gerade ganz richtig. Ne? Dass man sich's überlegt.
Gibt es eigentlich noch irgendeine Rolle, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal spielen, sei es auf der Bühne oder aber auch im Fernsehbereich? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hätte ich nochmal richtig?
Ich hatte das irgendwie nie. Also ich habe einmal gesagt, dass ich eine bestimmte Rolle spielen will. Das war kein guter Wunsch. Da habe ich hinterher gedacht, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Weil das die Erfahrung, die man da macht, die weißt du vorher nicht. Und oft sind Figuren, die einem nicht so gleich so nahe sind, interessanter, was man da entdecken kann, als die, die man sich wünscht. Also was so ist, was ich natürlich, das war ja jetzt hier bei dem Stück auch so, ich habe manchmal Lieder oder so. Das ist jetzt bei dem Ding auch so, dass ich Amina auch Vorschläge gemacht habe, was da gesungen werden könnte. Und da waren Lieder dabei, die ich schon immer mal singen wollte. Und das haben die auch schon früher mal gemacht. Und das ist dann auch cool, weil das ist ein Lied, was ich schon immer mal singen wollte. Und jetzt singe ich das und das macht Spaß. So. Aber das ist eben was anderes. Das ist eher so ein Lied ist was anderes als eine Rolle.
Das ist ja auch innerhalb eines Prozesses schon, ne? Also das du hättest ja auch dann, wenn du merkst, innerhalb des Prozesses, oh, das Lied ist vielleicht doch nicht so, dann hättet ihr ein anderes nehmen können, oder?
Naja, nee, das war vorher.
War wir schon haben vorher direkt darüber. Vorher. Mhm.
Ja, das war vor Beginn der Proben, dass wir über die Sachen korrespondiert haben, ja. Das ist ja ein Privileg, was ich bei Amina Gusner habe, bei der Regisseurin, dass wir einen sehr offenen Austausch haben und sie auch sehr offen ist für das, was an Vorschlägen kommt und an Ideen und Einwänden. Und wir kennen uns ja auch schon wirklich sehr lange. Insofern ist das auch oft sehr einfach, da sich auf sowas zu verständigen.
Und Regie machst du selber auch mal?
Mhm.
Ist das etwas, was du noch verstärkt
Nee, ich habe das mal stärker gemacht. Mhm. Es ist nicht wenig. Also ich glaube, dass in der Lehre ist das ja auch ein bisschen mit drin. Dieses Führen und inszenierende Handlungen. Ich wollte unbedingt Regie machen. Das war so schon während meines Studiums. Meine Diplomarbeit war eine Inszenierung. Also da war plötzlich so ein Drang da, der, glaube ich, auch damit zu tun hatte, dass man den Beruf des Schauspielers viel deutlicher sieht als alle anderen, die damit verbunden sind, die auch interessant sind und kreativ. Und dann habe ich das eine ganze Weile verfolgt, auch zu inszenieren und habe auch interessante Sachen gemacht. Aber habe auch festgestellt, in Krisen oder in bestimmten Drucksituationen ist man als Regisseur viel einsamer und viel schneller auch allein. Und das hat mir dann langfristig gar nicht so gefallen, dass man so in dieser Alleinverantwortung da auch ganz schön, das kann ganz schön zugig da werden. Und da ist man als Schauspieler eigentlich immer eher in so einem Modus, man ist meistens nicht allein in dem Stück und man hat auch immer noch das Publikum, was ja auch noch so eine interessante Ebene ist, die man als Regisseur viel weniger hat, ne? Der Regisseur, die Regisseurin, die sitzt in der Premiere und dann ist ihre Arbeit eigentlich vorbei, ne? Und das Spielen selber ist eben auch was ich so gemerkt habe, macht schon auch Spaß, ist auch spannend, immer wieder auf die Bühne zu gehen und mit den Leuten sozusagen direkt irgendwie zu kommunizieren.
Dann freue ich mich sehr, dass du dich dazu entschlossen hast, auch weiterhin mehr beim Schauspiel zu bleiben. Weil das ist für mich ja auch viel schöner, weil wenn du dann hier bist, bist du deutlich länger hier als nur ein Regisseur oder eine Regisseurin, die dann immer nur zur Einrichtung 5 Wochen vielleicht, wenn man Proben hier macht, fünf Wochen da ist oder nur 5 Tage oder weiß Gott irgendwas. Darum freue ich mich da sehr und danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke auch, dass ich hier sein darf.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.